Hau he und herzlich willkommen zur Ostkurven-Diskussion, der kleinen aber feinen Nachspielzeit zum Hertha Base Podcast. Die heutige Sendung wird euch präsentiert von Herrn Mustermann. Ich nenne jetzt immer nur noch eine Person, weil ich sag mal so, wir müssen uns ja ein bisschen Zeit lassen hier mit den ganzen Nennungen und jetzt haben die Leute die Ehre, einfach auch alleine dazustehen. Also ein riesiges Dankeschön an dich für deine finanzielle Unterstützung über Patreon. Also du bist mit der Grund, warum wir den ganzen Bums hier so in dem Umfang machen können. Ein riesiges Danke dafür. Und falls ihr uns ebenfalls unterstützen wollt, dann schaut doch mal auf patreon.com/herthabase vorbei. Den Link findet ihr auch in der Folgenbeschreibung. Mein Name ist Lukas, ich quatsch hier in diesem Podcast mit gefährlichem Halbwissen und Emotionen über Hertha BSC und wir greifen hier das auf, was sich so seit der Montagssendung getan hat oder ja, was die Community bewegt, wenn es Fragen gibt oder wir andere Ideen haben. Heute sollten eigentlich Alex und Toni vom Podcast Pumpe Träume mit dabei sein. Das muss aber allerdings wegen Krankheit ja eine Woche warten. Also nächste Woche kommen die beiden dann aber wirklich. Aber als Ersatz hätte ich mir keinen besseren Gast an meiner Seite wünschen können als mein Partner in Crime, Marc Schwitzki. Ich grüße dich.
Ich grüße dich, Lukas. Ist doch schön. Wir hören uns dementsprechend auch wirklich das erste Mal in diesem Jahr. Das muss man auch mal sagen.
Verrückt. Also, naja gut, Sprachnachrichten und so kriege ich trotzdem.
Ja, das ist richtig. Aber ich rede jetzt von einem Live-Gespräch.
Das ist korrekt.
Das ist verrückt, wenn wir überlegen, dass heute der 29. Januar schon ist. Es ist, ja.
Ja, ich sag mal so, die modernen Techniken machen es möglich, ne? Also da muss man sich ja gar nicht mehr so richtig hören oder telefonieren. Ja. Hattest du das nicht mal als Neujahrsvorsatz oder so, dass du mehr telefonieren willst?
Nee. Das kann ich nicht gewesen sein.
Ich dachte irgendwas nicht mal, dass du irgendwie mehr auch wieder telefonieren willst oder so.
Nee, also das war ich auf gar keinen Fall, weil ich telefonieren
ich
so.
Selber. Ich weiß es nicht.
So schreibst du die geil Kommis. Finde. Also es kommt immer auf die Person an, logischerweise.
Ja, ist klar.
Aber ich bin schon einer dieser Menschen, die es hasst, irgendwo anzurufen oder so. Ewigkeiten vorzuschieben, wenn ich irgendwo beim Amt oder einem Arzt oder sonst was anrufen muss, hasse ich.
Ja, es kommt auch immer kommt immer auf die Gegenüber an, ne? Man ruft halt lieber irgendwo an, wo man weiß, da wird man irgendwie freundlich behandelt und gut behandelt und ja, einem wird geholfen.
Zuletzt nur so Kackgespräche mit irgendwie ein Regal ist nicht angekommen, aber Geld wurde abgebucht und so Kram, weißt du, wo du so denkst, ach nee, da hänge ich an irgendeiner komischen Hotline und naja.
Ah, unangenehm, unangenehm. Genau, ja, wir machen heute ein buntes Potpourri aus so verschiedenen Dingen. Erstmal die Frage an dich, Marc. Felicio hat auf deine Transfervorschläge reagiert in seinem Stream. Gestern konntest du es mittlerweile gucken?
Nee, also ich hab es in seiner Instagram-Story gesehen, dass das geschehen ist. Freut mich natürlich erstmal, dass
vielen Dank.
Auf so ein Interesse stößt. Aber nee, konnte ich nicht, weil man Abonnent sein muss auf seinem Twitch-Kanal, um die quasi Replays davon zu sehen, die VODs. Und ich glaube, er hat einen Stream-Highlight-Kanal auf YouTube.
Ja, ja.
Das wird aber wahrscheinlich ja mit Verzögerung hochgeladen werden. Also ich bin davon überzeugt, dass ich das irgendwann sehen werde. Werde ich mir dann auch angucken, aber bis jetzt nichts dazu mitbekommen.
Ja, da könnt ihr ja alle mal reingucken, wenn die Stream-Highlights hochgehen.
Yes.
Was er dazu sagt, was die Community so dazu sagt. Bin ich auch gespannt. Wo ist denn dein Stimmungsbarometer heute? So,
heute?
Ganz allgemein.
Ja, muss ja schon auf Hertha bezwungen sein. Ne? Geht jetzt nicht um mich.
Ja, das ist ja quasi schon fast eins.
Ja, ich glaube, es hat sich nichts verändert. Ich war bei einer 5 in der Montagssendung und das ist es auch. Also es hängt
so
einfach,
Lacht,
das,
ne?
Das haben wir jetzt, ja, so ein Naja, so ein...
Oder Naja, ja.
Ich glaube, 5 ist naja. Es hat sich ja nicht viel verändert seitdem in der Ausgangslage. Die nächsten Spiele entscheiden es halt. Punkt.
Das ist korrekt. Da können wir vielleicht auch später nochmal genauer drauf eingehen. Ich wollte erstmal, was ich ja eigentlich hier auch immer mache und wozu ich ja mit Alex nicht gekommen bin, das letzte Mal, weil wir ja so ein tolles Thema hatten.
Ja, übrigens da auch nochmal sehr viel Lob an dich und ihn in diese Folge. Habe ich mir sehr, sehr gerne angehört. Fand ich ganz fantastisch.
Kann man
öfter machen, so Reaction-Formate.
Ey, ich finde auch, es hat erstaunlich gut funktioniert, auch im Podcast irgendwie. Also gerade wenn du jetzt ein Audiomittel hast dann und jetzt es nicht allzu lang ist, dann geht es schon mal. Ich finde, sonst ist es natürlich so ein YouTube-Ding.
Ja.
Aber, oder Twitch-Ding halt. Aber in dem Fall hat es ganz gut gepasst.
Voll.
Aber ich bin ja nicht dazu gekommen. Normalerweise stelle ich ja immer die Fragen der Woche. dir in der Montagssendung beantwortet, auch nochmal in der Runde, weil ich das ja auch immer, ich finde das ja eine ganz tolle Neuerung und macht ja auch immer Spaß.
Apropos Neuerung, dazu gibt es jetzt auch einen eigenen Kanal im Discord zur Frage der Woche. Zum einen, um quasi vom Protokoll her das festzuhalten, welche Fragen von wem gestellt wurden, ist ja ganz nett, und welche Antworten wir gegeben haben, aber auch, um anschließend die Community die Fragen beantworten zu lassen.
Ach, cool.
Ja, ist ganz süß.
Ja, das finde ich auch gut. Mhm. Ja, muss ich nochmal reingucken. Ich bin ja abgemeldet von Social Media, weitestgehend. Also, das kann man ja auch, also, ne, wenn ich jetzt irgendwo, ich weiß nicht, wenn ihr mir mal auf Instagram geschrieben habt oder auf Blue Sky oder sonst wo, ey, ich halte mich da raus jetzt mittlerweile und es tut mir so fucking gut.
Ich wollte gerade fragen, wie geht's dir damit?
Es ist so geil. Ich habe natürlich schon immer so ein bisschen, oder sagen wir es nicht so, ich habe keine FOMO, sondern ich frage mich, wann das wirklich, man sagt ja immer, die FOMO kickt, ne? Aber wann kickt sie wirklich? Also wann ist der Punkt, wo ich nicht mehr mitreden kann, weil ich auf Social Media nicht bin?
Ja.
So. Bei wirklich wichtigen Themen. Jetzt nicht, was 6-7 ist, ist mir scheißegal, was das ist. So.
Da war ich ganz stolz auf mich, dass ich das noch kannte.
Aber irgendwas kriegst du ja immer mit, ne? Ihr schickt ja dann auch immer Sachen rein, aber die Netzwerke machen es ja auch mittlerweile so, du kannst ja eigentlich gar nichts mehr angucken, wenn du da nicht angemeldet bist. So.
Genau, das verhindern die Plattformen mittlerweile meistens ja sehr konsequent. Kann man irgendwo aus deren Sicht ja auch nachvollziehen. Ja. Aber ach ja, das ist eine gute Frage. Ich merkst ja auch bei mir, dass ich, also TikTok benutze ich ja selber zum Beispiel nicht. Das ist ja die Plattform, die erste gewesen, wo ich gesagt habe, alles klar, Freunde, macht ihr mal, aber da an der Stelle bin ich raus.
Warst du auf Snapchat?
Nee, nicht so richtig. Ich hatte mal Snapchat in meinem Leben, aber immer sehr, sehr sporadisch genutzt und irgendwann, also ich habe es nicht lange benutzt. Und dann habe ich letztens, also was heißt letztens, vor ein paar Jahren erst wieder erfahren, dass das ja in der Generation nach mir wieder das Ding geworden. Es ist ja wirklich die Plattform. Das finde ich völlig verrückt. Nee, also ich kann ja Snapchat aus der Sicht verstehen, dass ich ja, was benutze, habe ich zuletzt oft lange noch benutzt? Hier,
Be Real.
Die Plattform. Be Real, genau. Also so ein privateres Mitnehmen der Leute wieder. Dass man sich davon abkehrt, auch bei Insta-Stories mittlerweile ja auch gefühlt zu groß und öffentlich geworden sind. Ich kann das nachvollziehen, aber es gibt jetzt auch jetzt bei mir erste Plattform, wo ich sage, ja, macht ihr mal gerne selbst. Das ist aber eine gute Frage. Die Frage ist ja, wo will man denn mitreden?
Genau. Und das ist halt so das Ding, ne? Also auch bei Be Real war es, also fand ich ja auch immer ganz cool noch, weil es dann wirklich dann sehr privat ist einfach und die meisten haben ja jetzt nicht öffentlich genutzt.
Nee.
Aber auch da habe ich festgestellt, ich meine, es ist jetzt gar kein, nicht böse gegen die Leute, die ich da hatte, ne? Ich mag die alle sehr, aber bei manchen habe ich mir auch gedacht, ey, ich krieg hier so Einblicke in dein Leben, aber warum eigentlich? Also so gut kennen wir es jetzt auch nicht. Und
ja, das ist dann die Frage.
Ne, also keine Ahnung. Nee, ich wollte nur sagen, also wenn ihr da irgendwie Kontakt sucht oder so, dann müsst ihr Mail at Herterbase. Das ist auch mit das kriege ich mit. Aber alles andere ist, da bin ich gerade ein bisschen raus. Und ich bin einfach mal gespannt. Ist halt so ein Experiment. Ich meine, ich bin auch noch, also wenn man das dazu zählen will, ich bin noch immer sehr aktiv auf YouTube. Da bin ich jetzt auch nicht der in die Kommentare slidet, aber da gucke ich natürlich mir viel an und da kriegt da auch einiges mit. Aber ich bin einfach mal wirklich gespannt, wann das so richtig ankommt, dass man so sagt, wie, das kennst du nicht, das ist doch voll das Ding auf Instagram. Und ich so, ja gut, ja, mal gucken.
Ich glaube aber, dass sich das aktuell in diesen Zeiten auch ein Stück weit relativiert, weil Leute so übersättigt sind, weil auch jede Plattform so mit KI-Content vollgespült wird, dass die Leute eher wieder dazu tendieren, das ist jetzt erstmal meine These, wieder dazu tendieren werden, Gras anfassen zu wollen.
Ja, das kann schon
so, dass
sein.
Dass so eine Social-Media-Müdigkeit entsteht, nicht nur aufgrund des völlig entgleisten Diskurses dort, sondern eben auch aufgrund von KI und ich weiß gar nicht mehr, was echt ist.
Ja.
Deswegen führt ja gerade, das ist ganz interessant, Instagram führt jetzt sehr weit einen Satz nur dazu, Instagram führt gerade ganz viele neue Social-Funktionen ein.
Mhm.
Dass du ja siehst, wer das Reel auch geliked hat und dass du jetzt Reels teilen kannst und du kannst deinen Standort teilen, weil die gemerkt haben, fuck, wir werden so von KI-Content überspült, also theoretisch macht das, also Instagram macht auch wenig dagegen, weil ist ja Content, dass sie den Leuten noch ein Gefühl geben müssen von, ey, da sind noch Menschen auf der Plattform.
Ah, krass, okay, ja, klar. Mhm. Ja, das kann natürlich echt gut sein.
Ja.
Gestern erst wieder mit drei anderen Leuten Magic Commander gespielt.
Geil.
Und der eine meinte auch so, boah, du kannst ja wirklich nicht mehr auf Twitter gehen. Und ich so, Mann, die Erkenntnis kommt aber auch wirklich früh.
Grüße dich doch. Grüße dich doch. Naja gut, ich meine, selbst deutsche staatliche Organisationen, Institutionen sind dort noch vertreten. Also, naja. Ja.
Na gut, also eigentlich wollte ich ja die Frage der Woche beantworten. Und zwar, ja. Und zwar die von vor zwei Wochen oder vor zwei Sendungen. Und zwar, was war euer erstes und was war euer letztes Konzert? Da möchte ich nämlich einfach mal.
Du bist ja passionierter Konzertgänger.
Ja, ich gehe jetzt auch nicht so.
So habe ich dich abgespeichert zumindest.
Früher war ich richtig, da war ich eigentlich wöchentlich auf irgendeiner Show, aber mittlerweile ist das natürlich auch weniger geworden. Aber ich kann ein bisschen flexen, weil ich war damals mein erstes Konzert, wirklich, jetzt wo kommt's. Ich alleine war. Ne, ich meine. Jeder kennt das auch als Kind mit den Eltern mal auf irgendwie so Kinderkonzerten gewesen oder so. Hier, wer es noch kennt, die haben jetzt im Wedding ein eigenes Theater, Atze. Da gibt es da so ein Musiktheater und die waren früher immer so irgendwo im FEZ unterwegs oder so. Da habe ich mich mal in den Osten getraut. Und dann haben die da Konzerte gespielt. Aber davon rede ich nicht, sondern mein erstes eigenes Konzert mit 13 Jahren waren nämlich die Ärzte auf dem Marianenplatz. In Kreuzberg. Da haben die so ein 15 Jahre Netto-Konzert, also ein Jubiläumskonzert gespielt. Das war meine erste Konzerterfahrung. Das war richtig krass. Ey, danach haben Dixies gebrannt und mein Vater hat uns noch abgeholt, weil ich nicht danach irgendwie alleine nach Hause fahren sollte. Also das war richtig krass. Ja, und mein letztes Konzert, gute Frage, ob das zählt. Ich war am Dienstagabend jetzt kennst du die Band Isolation Berlin?
Nee.
So eine, ja, Rock-Indie-Band irgendwie. Also meine Frau findet die toll und ich mag, also ich kann mir die Musik auch ganz gut anhören. So ist jetzt nicht die Musik, die ich jetzt so die ganze Zeit hören würde. Aber der Sänger der Band, sehr trauriger Mann, muss man sagen, sehr traurig.
Ui.
Ja, der ist einfach sehr deprimiert immer. Der hat eine Lesung gehabt im Pfefferberg-Theater. Der hat so ein Buch rausgebracht mit Gedichten und hat dann auch ein paar Songs auf dem Klavier noch gespielt. Und es war, also ich, ist wirklich keine Veranstaltung, wo ich hingehen würde, ne? Also, wo ich so selber sage, aber da ist meine Frau halt immer das cool. Die sagt dann immer, komm, Lukas, lass mal da hingehen. Und dann sage ich immer, ja.
Mach doch mal neue Erfahrungen.
Jemanden einfach mal Gedichte vorlesen hören. So würde ich halt niemals alleine, würde ich nicht auf die Idee kommen.
Aber irgendwas zieht man noch immer aus solchen Veranstaltungen.
Ich fand das auch total cool, mal was anderes zu erleben, so, ne? Also,
wenn er dann auch Musik gemacht hat, dann zählt das als Konzert.
Ja, genau. Also das war mein letztes Konzert. Und was ansteht, ist jetzt am 6. Februar, ich habe richtig Bock, die Deftones live in der Max-Schmeling-Halle. Ich war noch nie in der Max-Schmeling-Halle zu einem Konzert, soll richtig scheiße sein. Aber ich, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt.
Ja, mein nächstes Konzert ist ja dann der Herr der Ringe.
Ah ja, richtig. Das ist ja auch geil. Wollte ich immer mal machen, sowas.
Ja, das Lustige ist, Alex ist auch da. Hat er mir geschrieben.
Habt ihr das nicht sogar festgestellt? Ach nee, das war bei uns in der Gruppe.
Richtig. Ja, genau. Ja,
richtig, also. Richtig. Ja. Genau, in welcher Stadt ich mal gerne leben würde. Ich war ja mal in Tokio und wenn ich Japanisch könnte, dann würde ich da gerne mal eine Zeit lang leben.
Ja.
Das finde ich
Asien,
richtig geil.
Asien, da sehe ich dich. Durchaus.
Das finde ich richtig witzig.
Ja, doch.
So als Deutscher, wie nennt man die? Gaijins?
Klingt schon direkt wieder krass, finde ich.
Ja, wirklich, ein bisschen. Nee, weiß ich nur aus Tokyo Drift hier, Fast and the Furious. Da haben die den immer so genannt. Vielleicht sind es auch die Amis, bei denen das kann auch sein.
Und in Deutschland, hättest du da eine Stadt, wo du ad hoc sagen könntest?
Habe ich immer gesagt, wäre Hamburg. Das Argument mit dem schlechten Wetter sehe ich übrigens. Aber ja, also Hamburg wäre schon ein Ding. Also Hamburg finde ich halt immer, wenn ich da bin, finde ich immer geil. Und
das Ding ist, ich habe mir halt bei dir gedacht, weil du ja schon so eine kleine Wandermaus bist, ob nicht irgendwas Richtung Bayern oder Sächsische Schweiz oder sowas.
Ja, das wäre schon auch geil, stimmt, da mehr näher an der Natur zu sein. Ich muss auch sagen, dass ich München sehr lange gar nicht abkonnte und dann war ich mal auf einem Filmfest in München und habe die Stadt irgendwie noch mal von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Und das, ja, also muss man schon auch mögen und wollen in München, aber ist schon, glaube ich, auch sehr lebenswert.
Und muss man auch können, finanziell.
Ja, gut, genau. Genau. Hey, Patreon, ne?
So. Ja, okay.
Genau, das waren so die Sachen, die ich noch sagen wollte dazu. Und dann haben wir noch ein paar Sachen aus dem Discord bekommen, die wir mal besprechen sollen. Da fand ich eine ganz interessante Sache, fand ich von Fridi Gonzales.
Ja.
Und zwar hat er so ein bisschen auf die Fan-Inversion angespielt. Also, wo ist es denn? Oder war das?
Ja, das war in Podcast-Themen im Discord. Ja. Wo ihr übrigens auch immer wieder gerne Fragen, auch Fragen der Woche und so weiter stellen könnt. Also dient ja alles der Interaktion.
Nee, stimmt nicht. Dönerkritiker war
so es. So nämlich, genau.
Freddy González hat nochmal eine andere Krise aufgemacht. Also Dönerkritiker hat gefragt, genau. Faninvasion, ein Fluch oder Segen für Hertha? Also es geht ihm darum, ne, Berlin oder das Olympiastadion hat ja sehr viele freie Gäste. Plätze. Also es gibt ja dieses Kontingent von 10%, was die Vereine der Gast, dem Gastteam oder der Gastverein zur Verfügung stellen müssen. Und da ist es halt ganz logisch, dass bei so einem Riesenstadion, dass halt einfach auch viele Plätze dann im Olympiastadion sind. Ne? Da kann man sich ja ausrechnen, was haben wir? 72.000 oder sowas im Roundabout, je nach Pufferzone und Pipapo. Genau, genau. Also 7.200 Plätze gehen schon mal auf jeden Fall an den Verein raus. Und das ist ja allein da ist der Wahnsinn.
Also, halbes Elversbergstadion.
Das hast du ja sonst halt kaum.
Ja. Ja?
Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde dieses ganze, wir nehmen euch ein, wir machen die Invasion in eurem Stadion. Ich finde das auch so lächerlich, Mann. Also hört doch einfach auf damit.
Es ist sehr peinlich. Ich finde, der einzige Verein, der da mal, finde ich, also am ehesten diesen Sprüchen hat Taten folgen lassen, war Dynamo Dresden damals im Pokal. Das war völlig irre. Aber abseits dessen, wenn ich mich an Bremen oder so erinnere, lächerlich. Also lächerlich. So, allein weil immer nicht so viele kommen, wie dann immer draufsteht. So.
Ja.
Und weil das dann auch nie so lautstark ist oder sonst was. Jetzt Schalke wäre mal spannend gewesen. Das hat ja Gründe gehabt, warum die auch leise waren. War ja auch sehr positiv in dem Sinne, aus deren Sicht. Aber ich fände es oft lächerlich, diese Ansage, die man da vor sich her schiebt.
Ja, und also. Ich finde, es hat auch ein bisschen was mit Respekt zu tun, weil ich sag mal so, wenn ich, also ich, was mir wichtig wäre, meinetwegen kommt, aber habt ein bisschen Respekt. Also kommt nicht, geht auf irgendwie eine Tribüne von Hertha, wo auch ganz viele Hertha-Fans um euch sitzen, sitzt da mit drei Schals und einem Trikot und macht da einen auf dicken Larry, wenn euer Team Tor schießt. Ich finde, das ist halt einfach ein bisschen, ich finde es ein bisschen respektlos, muss ich sagen. Ich glaube, ich wäre nicht so. Jetzt habe ich das Glück, dass ich halt sehr häufig dann einfach wirklich im Gästebereich stehen kann und es noch nie so der Fall war, dass ich da in einem neutralen Block, ne, neutral im Sinne von jetzt keinen, ja,
Die-Hard-Heim-Block.
Ja, da wo jetzt die Fankurve ist so. Aber ich würde mich da halt auch einfach ein bisschen anders verhalten. Ne? Also ich würde da nicht sagen, invasieren wir euch hier und keine Ahnung, irgendwie wäre ich da ein bisschen respektvoller, muss ich sagen.
Und Dönerkritiker fragt ja eben, ob wir das jetzt eher positiv oder negativ sehen. Also man muss sich ja vielleicht gar nicht an dem Wort aufhängen, sondern einfach, wenn halt, weiß nicht, 12.000 bis 25.000 Auswärtsfans kommen, du hast die negativen Beispiele, die er ja nennt, zum Beispiel, du hast, also Sicherheitskonzepte und ähnliches sind deutlich eher auf Anschlag und alarmierter. Medial wird dann auch Invasion und so weiter aufgemacht. Die Stadt ist voll mit Fans des anderen Vereins. Positiv ist aber, dass die eigene Kurve fast schon doller angeheizt wird, weil so viele Auswärtsfans da sind. Das Stadion ist voll, was ja auch Einnahmen für Hertha bedeutet. Das muss man ja auch mal sagen. Also ich muss sagen, ich habe da gar kein starkes Gefühl zu, weil die Situation einfach ist, wie sie ist. Dieses Stadion hat dann einfach diese Kapazitäten. Das ist nun mal das Problem des Olympiastadions. Es wäre eben nicht so, wenn man seine eigene 40.000 bis 50.000 Schüssel hätte, dann hätte das eine andere Wirkung beziehungsweise andere Möglichkeiten und so. Es ist einfach so. Ich habe da noch nie eine starke Gefühlslage zu gehabt, muss ich sagen. Ich finde es fast, also tendenziell positiver, weil ich das Gefühl habe, diese Fans kommen ja immer nur von größeren Vereinen, so. Also ist ja nicht so, dass Elversberg mit 12.000 kommt. Und das bedeutet eigentlich auch immer im Umkehrschluss, dass viele Hertha-Fans kommen und dann ist die Schüssel voll und dann ist das Olympiastadion geil, so.
Ja, eben. Und ich weiß auch, dass es jetzt auch in der Fanszene, auch in der Kurve eigentlich immer positiv gesehen wird, wenn da halt auch ordentlich was an Gästefans mitkommt. Das macht doch auch einfach mehr Spaß, wenn man da einfach einen, ne, das ist jetzt in dicken Anführungsstrichen, aber so den Gegner hat in Anführungsstrichen, der halt richtig Rabatz macht. So, das ist, das ist doch viel geiler, als wenn da halt irgendwie 5 Hansels aus Elversberg stehen. Waren auch
Elversberg
mehr.
Muss jetzt sehr oft herhalten gerade.
Ja, war ehrlicherweise ja auch respektabel mehr, muss man ja auch sagen, für das kleine Kaff. Aber ja, also ich finde es grundlegend, glaube ich, echt positiv, wenn viele Gästefans kommen, und ich finde es ja grundlegend positiv, wenn viele Leute sich dann da auch hinter so einer Sache versammeln. Was ich halt immer einschränkend sagen würde, die sollen sich einfach respektvoll benehmen. Das gilt für im Stadion, das gilt für außerhalb des Stadions, und ich glaube, dann kann man halt einfach ein cooles Miteinander haben. Und dann kommt alle ran. Also, ja. Also, das ist auch so eine Sache, ne? Und die Situation haben wir halt einfach nicht, dass dann irgendwie irgendwem Tickets weggenommen werden. Also, wenn du als Hertha-Fan dann ein Ticket haben willst, dann hast du die Möglichkeiten dazu. Und meistens ist es dann so, dass die Gästefans dann halt die Bestände aufkaufen, die dann halt zur Verfügung gestellt werden. Was ich halt richtig schäbig finde, sind Leute, die dann in der Hertha, also wenn die wissen, das Ding wird ausverkauft sein, wenn die sich dann Tickets holen und dann die verscherbeln an die Gästefans für mehr Geld. Ja, das ist halt das also, Allerschäbigste.
Ja.
Da, also, boah, da krieg ich Kotzen.
Punkt.
So, Punkt. Haben wir den Punkt. Hertha-Trikots ranken hat Flixius nochmal vorgeschlagen. Ey, das kommt nochmal irgendwann. Aber da machen wir ein YouTube-Video draus.
Definitiv, das muss ein visuelles Medium haben. Definitiv, sonst ist das sehr, sehr witzlos.
Genau, also kannst du den Link schon mal raussuchen. Er hat angeboten, uns da irgendwie was rauszusuchen. Das machen wir auf jeden Fall nochmal.
Mhm.
Auch eine Frage von Döner-Kritiker war, was ist das beste Stadionessen? Da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht.
Also man muss ja sagen, dass Hertha im Deutschlandvergleich da wirklich punkten kann in Sachen Vielfalt. Es gibt mittlerweile echt sehr, sehr viel geilen Kram beim Spiel zum Essen. Sei es nun der plakative Döner oder ja, aber auch sowas wie Burritos oder so. Das finde ich erstmal sehr, sehr positiv, weil, naja, also Vielfalt kann sich erstmal keiner beschweren und scheint ja auch zu funktionieren, so mein Eindruck.
Du mit deinem linksgrün versifften Gedankengut.
So nämlich.
Vielfalt.
Fußball
was soll
ist,
das?
Fußball ist
Bratwurst Bier und Bier.
Bratwurst.
Kein Jetzt kommen wir dazu, was ich am besten finde, Bratwurst.
So. Das Beste. Also ich muss sagen, ich bin schon so eine frische Käsebrezel, so eine riesige.
Das ist
einfach geil. Das ist einfach auch von der, es ist praktikabel.
Ja, voll. Kannst du nicht bekleckern.
Genau, saust du nicht mit rum und so. Ja. Kannst du sogar ein Stück irgendwie abgeben, wenn jemand nimmt. Ne? Also es ist, ich finde, das also eine gute Käsebrezel ist sehr, sehr stark, muss ich sagen. Ist unterschätzt, würde ich sogar fast behaupten.
Also ich muss einfach wirklich mit der klassischen Bratwurst gehen. Also irgendwie, vielleicht bin ich da einfach auch zu indoktriniert. Dass das irgendwie so dazugehört. Aber ich habe jetzt wieder in Karlsruhe die bekannte Feuerwurst gegessen. Also wenn ihr mal nach Karlsruhe fahrt, ne, wenn ihr jetzt nicht da wart oder nächstes Mal da seid, probiert die Feuerwurst. Was ich ein bisschen schade fand, war, es gab keinen Senf.
Ach, verrückt, okay.
Und zwar haben wir uns die im Gästebereich geholt und dann kamen noch so zwei KSC-Fans vorbei und ich habe so gefragt, ey, wo kriegt denn hier Senf? Und dann guckten die sich ja so mal, waren auch irgendwie verwundert, hä, warum ist denn hier kein Senfspender? Bei uns im Heimbereich sind überall an jeder Säule, und ich habe das gesehen, weil wir einmal rumgelaufen sind, da waren überall an jeder Säule so Senfspender, aber nur im Gästebereich haben sie die abgebaut, weil das wahrscheinlich jedes Mal eine Katastrophe ist. Weil die Leute auseinandernehmen oder keine Ahnung. Aber ach, eigentlich bei euch hätte man das doch machen können, haben sie gesagt. Ja. Dann habe ich die ohne Senf gegessen, war auch okay. Also wäre mit Senf nochmal viel geiler gewesen, aber die Feuerwurst kann man wirklich einfach nur empfehlen. Einfach ein geiles Ding.
Mal gucken, was ich bin, wenn jetzt die Akkreditierung klappt, aber davon gehe ich jetzt mal aus, für den MBB dann gegen Freiburg im Pokal da. Mhm. Da werde ich mir mal auch wieder irgendwas gönnen, was ich vielleicht noch gar nicht hatte.
Ich finde es echt erstaunlich, wie krass die im Akkord arbeiten bei Hakiki. Es ist so crazy, Alter.
Das ist halt das Ding, ich hatte noch keinen Döner dort, weil es mir zu lang gedauert hat.
Ja,
also lange. Also nicht, weil ich sage, dass die zu langsam sind, sondern vielleicht war ich zu doofen Stoßzeiten da, aber es war dann gehe ich jetzt zum leeren Brezelstand. So.
Dauert schon einen Moment, man muss sich da schon ein gutes Fenster aussuchen, aber ich finde es einfach krass, wie abgestimmt und mit welchem Tempo die das da machen, ey. Das ist schon, muss man sich mal angucken.
Jo.
Er hat auch nochmal gefragt, warum jetzt Becks als Biermarke, also warum wir da nichts Regionales haben können im Stadion. Also da gibt es ja einen ganz einfachen Grund für. Hertha BSC braucht sehr viel Geld und Becks zahlt halt dementsprechend deutlich mehr Geld, als jetzt eine regionale Marke das auch kann. Ne? Becks ist ja auch dann sehr überregional bekannt und deutschlandweit und vielleicht sogar teilweise europaweit bekannt. Ja, da hast du dann als Berliner Kindl wenig Chancen. Und so wie man das hört, also meine Kontakte sagen mir, dass die Zusammenarbeit mit Becks als Biermarke auch deutlich besser funktioniert, als jetzt mit Berliner Kindl das der Fall war. Also deswegen, und ich sag mal so, die haben auch ganz leckere Sachen jetzt mittlerweile. Also ich finde, das Spaten kann man gut trinken.
Ich mag Spaten, also ich bin ja Dings, helles Fan, deswegen. Ja.
Und also die da, ich finde, die bieten da viel Auswahl und klar wäre das irgendwie romantisch, wenn man sagt, ah ja, Kindle ja. und so, ne? Verstehe ich alles, aber Geld. Geld regiert die Welt.
So ist es.
Curry Blau-Weiß fragt uns, ob wir schon ein kleines Zwischenfazit zu Görlichs Arbeit im Verein ziehen können und ob wir da irgendwie Einblicke in die Strukturen hätten.
Mhm.
Ich sag, also ich kann da für mich nur ein Fazit ziehen. Ich habe da jetzt keine Rieseneinblicke. Man hört halt Sachen, aber ja, ist jetzt auch nicht, ist dann auch jetzt keine Überraschung, glaube ich. Dass das, also ich sehe es positiv. Ich finde ihn als Typen positiv. Er ist mir jetzt noch in keinem Statement, im Nix ist er mir negativ aufgefallen. Mal absolut aufgeräumten, professionellen Eindruck. Also aus meiner Perspektive, die ich da habe, bin ich damit absolut happy.
Ja, also das würde ich erstmal teilen. Also ich finde, er strahlt sehr positiv und professionell nach außen. Das ist ja die eine Funktion, die er hat. Also die Kommunikation finde ich extremst gelungen, weil sie, wie du sagst, aufgeräumt ist, aber eben ja auch einfach Bock ausstrahlt. So Bock ausstrahlt auf diesen Verein und diesen Verein irgendwie herauszuputzen. Und dahingehend finde ich ihn sehr positiv. Und dann hört man, wie gesagt, ich rede ja auch immer mal wieder mit irgendwelchen Verantwortlichen oder Ähnlichen oder Fanvertretern oder was auch immer alles, was es rund um so einen Verein gibt. Und auch da habe ich noch nicht eine negative Sache mitbekommen in dem Sinne. Also natürlich ist es so, dass Peter Görlich sich noch ein Stück weit darin gewöhnen muss, in einem Verein zu arbeiten, der so mitgliederzentriert ist. Das hatte er in dieser Form noch nicht. Sein einziger anderer Fußballverein, der überhaupt sowas hätte mit Mitgliedern möglich machen können, ist Hoffenheim. Und da wissen wir um die Strukturen. Und es gibt, glaube ich, schon Momente, wo er noch feststellen muss, das malt vielleicht ein bisschen langsamer oder da muss man das und das beachten. Und ich glaube schon, dass es da manchmal ihm vielleicht auch noch nicht schnell genug geht. Ich glaube sogar, dass er das irgendwo einmal sogar selber gesagt hat in einem Interview. Aber dass er immer das Gefühl ja auch hat, dass es vorangeht und dass die Leute dann Bock haben, mit ihm zu reden. Also man muss miteinander reden, aber das tut man dann auch und das auch positiv. Und wie weit da jetzt schon Strukturen verändert wurden, naja, ehrlich gesagt, soweit ich weiß, noch kaum bis gar nicht, weil mit Görlich zusammen ja auch diese ganze Neustrukturierung der Akademie einherging. Und die dauert relativ lange, weil man da, also man baut ja wirklich komplett um, das gesamte Organigramm. Und da muss man schauen, dass diese Veränderung, die Görlich selber möchte, also er hat ja selber angesprochen, man möchte sich im Scouting neu aufstellen und Kaderplanung und so weiter, diese Stellen greifen ja irgendwo auch mit in die Akademie ein, weil das ja ein Kosmos ist und da muss man quasi ein neues Organigramm bilden und deswegen dauert das einfach.
Sowas dauert richtig.
Damit das
lange.
Nicht am Ende doch wieder so ein Gefriemel ist wie bei Bobic, wo man am Ende gar nicht weiß, wer ist ja jetzt für was zuständig und dann gibt's Lager und so weiter. Man muss das einheitlich denken. Und deswegen sind diese Strukturen, soweit ich bislang weiß, überhaupt in dem Sinne nicht verändert, aber alles wird geprüft, es sind Profile erstellt und man macht. Auch da, vielleicht hat sich das Görlich schneller vorgestellt, das mag sein, aber nun hat man sich ja auch mit dem neuen Präsidium ja auch ein paar Sachen vor ihm mühsam erarbeitet. Ne, dieser Prozess dauert ja auch schon länger, diese Professionalisierung des e.V. und so weiter. Also will sagen, ich glaube, dass man da mit Görlich eine sehr treibende, positive, einnehmende Kraft hat und das ist gut, auch mit Ralf Huschen, muss man ja auch sagen, der ja auch noch nicht so ewig da ist und ja auch einen guten Eindruck macht. Und dementsprechend ist das erste Zwischenfazit ein positives, aber wir sind natürlich noch lange nicht da, dass Dinge in die Tat umgesetzt wurden und klare Ergebnisse irgendwie gemessen werden können.
Ja, genau. Aber nochmal zu der Sache, dass es ziemlich schnell genug geht. Also ich finde den Anspruch sehr gut, weil mir fällt kein Argument ein, warum das jetzt in so einem Club nicht gehen kann, dass es eine Zeit braucht, bis es dahin kommt. Ja, Haken dran, das ist klar, das ist immer so. Aber mir würde kein Grund einfallen, warum man nicht schneller arbeiten kann, warum man sagen muss, Fußballvereine, da ist das halt so. Das ist ja Quatsch. Also
nee, ich glaube, da muss man sich gegenseitig immer wieder halt herausfordern. Ne? Und das, also es gibt einfach naturgemäß in der Struktur von KGAs und EVs und auch in dazwischen Dinge, wo man eben nicht mal kurz alles über einen Haufen werfen kann. Aber ich glaube, man hat ja lange miteinander geredet, bis man sich da füreinander entschieden hat. Also weiß man ja, woran man ist. Und das läuft, soweit ich weiß. Aber es dauert halt, bis da wirklich dann Namen präsentiert werden können oder ähnliches.
Genau. So, und jetzt hatte ich ihn vorhin schon, wollte ich ihn schon zitieren oder wollte ihm schon eine andere Frage andichten. Aber Freddy Gonzalez hat hier nochmal gefragt. Ich würde gern wissen, was ihr denkt, wie der Vergleich der Stimmung in den Stadien weltweit ist. Viele staunen immer über die deutsche Stimmung. Wie ist es in England, wo man nur sitzen darf, wie in Spanien und Italien? Wie viele Fans sind wirklich in den Top-Ligen und machen da wirklich alle mit und wollen einfach Fußball sehen? Ehrlicherweise glaube ich, wir sind nicht so gute Ansprechpartner in dem Fall. Also ich war noch nicht so viel international beim Fußball. Ich war einmal in England bei West Ham. Und da kann ich sagen, wenn da mal gesungen wird, dann wird richtig geil gesungen und das ist auch schön und eine tolle Atmosphäre. Aber ansonsten ist das schon, und auch wenn gejubelt wird, ist halt geil irgendwie, wenn ein Tor fällt, weil es halt nicht die ganze, also weil sonst halt nichts los ist, muss man einfach so sagen. Und ansonsten habe ich wenig Erfahrung gemacht. Ich weiß nicht, war ich nochmal irgendwo beim Fußball? Ich glaube nicht. Ich war immer nur in den leeren Stadien. Aber
nee, kann ich jetzt auch per se nicht so viel zu sagen. Ich war jetzt zum Beispiel auch noch nie in Italien beim Fußball, worauf ich aber mal sehr Bock hätte. Das ist ganz cool. Ich spiele gerade im FM, spiele ich einen Spielstand mit Arezzo. War da, wo ich auch letztens gesagt habe, wo ich mir auch vorstellen könnte, zu wohnen für eine Zeit in Italien, weil wir durch die Stadt gelaufen sind und da war da ein Fanshop. Der war an dem Tag aber leider zu, aber trotzdem hat man das Trikot gesehen und ich finde das übel geil. So ein Weiß mit einem geilen Rot mit drin. Da dachte ich so, die spielen irgendwie dritte italienische Liga. Attacke.
Lustig. Ach wirklich, und das geht, ja?
Ja, klar. Ja, das geht. Ist ja geil. Ja, und jetzt spiele ich in der Serie A, so nämlich.
Wann Livestream?
Ja. Deswegen, also italienischer Fußball hätte ich schon mal Bock drauf. Kriegt man ja schon mit in England, dass das Publikum allein durch die Preisstruktur sich verändert hat. Dass einfach weniger Arbeiter im Stadion sind. Es mehr darum geht, die teuren Logen zu füllen und ähnliches. Ja, aber kann ich jetzt keine Riesenaussagen zu treffen. Ich glaube, da müsste man mal eine eigene Folge machen, vielleicht mit einem Groundhopper oder so. Das wäre vielleicht ganz cool.
Das wäre wirklich ganz cool. Also wenn ihr da Ideen habt, also ich meine, wir haben ja auch so ein paar Leute in unseren Reihen, die auch schon viel unterwegs waren. Also Luis ist ja zum Beispiel auch sehr viel unterwegs.
Benny Zumüll war schon öfter, glaube ich, international, allein jobbedingt in Stadien.
Vielleicht müssen wir mal eine Groundhopping-Folge machen.
Das wäre doch mal eine Idee.
Groundhopping für Dummies.
Ja, also finde ich eigentlich ganz geil.
Lukas.
Das Groundhopping ABC finde ich gut. Ja. Haben wir auch da einen Groundhopping-Kanal auf dem Discord, wo die Leute sich immer mal wieder austauschen und sagen, ich war jetzt hier, weiß ich nicht, irgendwo in
das
Norwegen.
Kommt gedanklich mal auf die Liste, beziehungsweise Luis, Benny, wenn ihr mal einen Donnerstagmittag Bock habt und Zeit habt, dann kommt ran.
Ein paar Geschichten erzählen.
Genau. Genau, haben wir sonst noch? Hast du sonst noch ein Thema gesehen im Discord, was dich interessiert, wozu du was gerne sagen würdest?
Irgendwas hatte ich gesehen, ja, warte mal. Da. Also jemand fragte auf jeden Fall noch, Elwolfone, wer sonst? Der Mann für die vielen Fragen, der ganz oft schon die Frage der Woche geliefert hat, wünschte sich eine zweigeteilte Sendung quasi, wo wir zum einen so ein bisschen Privat-Freizeit-Themen berichten, aber zum anderen auch so ein bisschen nochmal vielleicht darüber quatschen, wie die momentanen Aufstiegschancen bei Hertha aussehen. Das haben wir natürlich, das führen wir natürlich jede Folge ein Stück weit kurz vorm Ausblick immer ein bisschen aus. Ich kann es aber für mich nochmal vielleicht runterbrechen und dann kannst du gerne dein Bauchgefühl schildern. Also zum einen, es ist wirklich ein ganz subjektives Bauchgefühl. Es fühlt sich nicht nach einer Aufstiegssaison an, wenn du verstehst, was ich meine.
Total.
Und ich glaube, das liegt daran, dass einfach immer irgendwas knarzt und kratzt und zieht und irgendwas ist immer mit dieser Mannschaft, dass man nicht ganz ans Optimum kommt. Ja, man hatte diese Siegesserie zwischendurch von 7 Siegen, wo es ja aber auch genug Spiel gab. Ich erwähne jetzt mal beispielsweise das Spiel gegen Braunschweig, wo man auch sagen könnte, ey, wenn das unentschieden ausgeht, es ist auch irgendwo okay. Man findet auch Argumente dafür, warum Hertha das Spiel gewonnen hat, aber wenn es unentschieden ausgeht, dann, naja, oder das Spiel gegen Kiel hat man ja auch nicht dominiert. So. Also diese Spiele gab's. Ich komme immer mehr an den Punkt, das habe ich ja auch letzte Folge ausgeführt, dass ich sage, dieser Kader passt einfach nicht. Da gibt es zu viele Probleme, sei es die fehlenden gelernten Außenverteidiger, sei es das Problem auf den offensiven Außen, sei es, wenn David Kovnatski fehlt, hat man plötzlich keinen solide abliefernden Mittelstürmer mehr, sei es, man hat mal wieder irgendwie 17 zentrale Mittelfeldspieler, aber ist am Ende doch davon abhängig, dass ein 16-Jähriger spielt. Da gibt es so viele Probleme, die aus den letzten Jahren ja auch kommen. Ne? Also ich würde schon sagen, dass Hertha so gut ist wie noch nie in einem Zweitliga-Jahr seit dem Abstieg. Also es ist die beste Zweitliga-Saison bislang. Du siehst, dass du unter Stefan Leitl seltenst, wenn ich mal die ersten Saisonspiele wegnehme, unter ein gewisses Grundniveau fällst. Diese Sicherheit hattest du unter Paul Dardai und Christian Fjell nicht. Ich habe auch, wie gesagt, jetzt schon gesagt, dass ich die beiden Spiele rein vom optischen Eindruck her
in der Rückrunde als sehr gelungen empfinde und als klare Weiterentwicklung auch zu einigen Spielen in der Hinrunde, sodass ich das Gefühl habe, da wurden sich auch Gedanken gemacht vom Trainerteam. Trotzdem sage ich, dass Trainerteam und Mannschaft nicht komplett zusammenpassen. Das sieht man ja auch daran, Stefan Leitl wollte eine Dreierkette spielen und Benny Weber hat das im gesamten Transfersommer nicht hinbekommen, einen Schienenspieler zu verpflichten, sodass Stefan Leitl irgendwann das System ändern musste. Und das meine ich mit, es knarzt und zieht und immer fehlen irgendwo ein paar Prozentpunkte und da fühlen sich andere Teams in der zweiten Liga, obwohl sie vielleicht gar nicht die besseren Möglichkeiten haben, nicht die den besseren Fußball spielen, in ihrer gesamten Herangehensweise sportlich homogener an. Und deswegen fehlt mir aktuell, wenn nicht so verrückte Sachen passieren wie Fabian Reese kommt nochmal in ein absurdes Form hoch und gewinnt die Spiele quasi im Alleingang, wie er es teilweise als Mittelstürmer getan hat. Wenn solche Dinge nicht mehr passieren sollten, dann wird es am Ende nicht reichen.
Ja, also kann ich eigentlich alles nur unterstreichen, bin ich ganz genau deiner Meinung. Wir standen dann noch so auf der Tribüne in Karlsruhe und das Unentschieden war halt durch und auch zu den anderen gesagt, Leute, es ist halt einfach, du hast halt nicht das Gefühl, oder was heißt das, das ist ja kein Gefühl, du siehst ja, wir hatten so eine Serie, ja, aber dann haben wir jetzt auch wieder eine Serie, wo wir sehr lange nicht gewonnen haben. So.
5 Spieler.
Genau. Und so funktioniert es halt nicht. Also ein Schalke, ich weiß nicht, ich kenne jetzt auch die Statistik nicht ganz genau, aber die haben öfter halt gewonnen und dann haben sie vielleicht auch mal irgendwie ein Loch oder dann sind immer 2 Spiele scheiße oder so, aber dann geht's auch wieder hoch. So, und die haben nicht dieses krasse Auf und Ab und immer diese Talfahrt, dann ist es wieder ein Höhenflug und dann ist es wieder eine Talfahrt. Also eine Talfahrt ist es ja auch nicht, aber du dafür, dass du halt am Anfang auch wieder so viele Punkte hast liegen lassen durch diese Systemumstellung. Ja, ich glaube auch, dass es einfach am Ende nicht reichen wird. Ich lasse mich natürlich gerne überraschen, ey, ne, wie du sagst, wenn jetzt wirklich Fabian Reese nochmal richtig abliefert und er kommt ja irgendwie dahin, gefühlt so. Also es wird ja besser, irgendwie hat man das Gefühl.
Ich meine, sagen wir mal, jede Mannschaft kann mies in die Saison starten. Sagen wir mal das. Und sagen wir, ey, ein Punkt beim Herbstmeister gegen Schalke, also gegen den Herbstmeister, nicht beim, und ein Punkt beim KSC, das ist eigentlich für sich genommen beides irgendwie verkraftbar. Was, ich sag mal, unentschuldbar ist, was sehr krass klingt, aber sind wirklich die letzten 3 Spiele vor der Winterpause. Das durftest du dir nicht erlauben. Du durftest nicht 2 Punkte aus den Spielen gegen Magdeburg, Fürth und Bielefeld holen. Die musst du, besonders weil du aus der Serie kommst, weil du aus dem 6:1 gegen Lautern kommst, musst du diese Spiele definitiv gewinnen. Wenn du das tust, hast du 8 Punkte mehr. Und mit 8 Punkten mehr hätte Hertha nicht 30, sondern 38 Punkte und wäre aktuell Tabellenzweiter.
Ja, das ist einfach crazy.
Es ist wirklich, diese 3 Spiele werden einem am Ende, glaube ich, irgendwo das Genick gebrochen haben.
Ja.
Weil irgendwann, glaube ich, lässt du vielleicht sogar abreißen, weil du diese 8 Punkte nicht mehr aufholst und dann wären es vielleicht noch mehr. Aber ich glaube, das ist der Zeitpunkt, wo man auf der Saison, da kannst du hinklicken mit deinem Finger und sagen, da ist es zunichte gegangen.
Ja, also ja, guter Punkt. Ich bin halt echt gespannt. Also ich glaube, im Vlog von Dennis ist es sehr deutlich zu hören, im Spielerkreis nach dem Spiel, dass Stefan Leitl sagt, ihr müsst das nächste Spiel gewinnen. Es führt kein Weg dran vorbei. Ihr müsst gewinnen. Und das ist halt, also da bin ich wirklich gespannt, wie dieses Team damit umgehen wird. Also ich habe ja sehr schlechte Erfahrungen gemacht, was Druck und Hertha BSC angeht.
Das hat einmal geklappt gefühlt in den letzten 15 Jahren. Das war die Relegation gegen den HSV.
Genau. Und das ist, also da, aber da war auch ein Magath-Trainer, ne? Damals, oder? War das nicht unter Magath?
Ja, gut, Felix Magath gegen den HSV. Ich hatte immer das Gefühl, er war so halbfroh, dass sein Verein dann nicht hochgegangen ist. Aber ja. Nee, ja, es ist. Ich glaube, das war ja die Diskussion mit Marco letztes Mal.
Ja.
Dass ich gesagt habe, ja, kannst du alles so sehen, aber jetzt hast du diese Drucksituation und das ist. Bedeutet meistens nichts Gutes und macht ja auch was mit dem Gegner. Darmstadt weiß, dass Hertha gewinnen muss. Dann spielen die halt einen Punkt aus einem Emmel. Dann spielen die unentschieden. Das tut denen gar nicht weh. Und Hertha, ja.
Boah, also, es wäre so wichtig, dass die, stell dir mal vor, die gewinnen das Ding jetzt wirklich überzeugend, trotz des Drucks. Und merken
das kann,
ja,
das kann ganz viel frei machen.
Klar. Alter, und merken dann, Alter, wenn ich die Woche vorher richtig Gas gebe und richtig gut auf mich aufpasse, richtig gut schlafe und esse und was da alles dazugehört. Das ist ja nicht nur, ich trainiere gut und bin dann irgendwie am Sonntag irgendwie besonders wach oder so, sondern da gehört ja so viel mehr dazu. Aber wenn sich das alles auszahlt,
ja, dann
kann man ja wirklich nur hoffen, dass die dann einfach den Schuss hören und
ja, wie
das
gesagt,
genau
das ist
so
ja
durchziehen.
Nicht, es ist ja nicht nur Darmstadt, es ist danach Elversberg in Elversberg, ja, ja. Es ist Hannover zu Hause in Paderborn.
Hm. Ja. Wochen der Wahrheit ist einfach
so. Du hast
so.
Es selber in der Hand, das gilt nach wie vor, diese Wahrheit stimmt, aber ist halt die Frage, wie fest du zugreifst.
Ja, und wir haben es ja jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, du hast halt nicht das Gefühl, und das meinst du ja mit diesem zieht und zerrt und knatscht, du hast halt nicht das Gefühl, dass das wirklich immer alles so rundlaufen kann. Sondern es wird immer irgendwie diese Phase geben mit drei Spielen, wo du dann irgendwie nur einen Punkt holst oder so. Und ja, da müssen wir einfach gucken, was geht. Wie gesagt, abgeschrieben habe ich es jetzt auch noch nicht total, aber ich sehe die Chancen sehr schlecht stehen.
Mhm.
Genau. Dann habe ich hier vor mir liegen, und zwar, wir hatten ja ein wunderbares Live-Event zu unserem 10. Geburtstag. Und da haben wir in der Pause auch so Zettel eingesammelt, wo man seine liebsten Anekdoten oder so aufschreiben sollte in Bezug auf Herterbase. Und ich habe wir haben nicht alle Zettel vorgelesen, und ich habe ein paar mit nach Hause genommen, oder alle, die wir nicht vorgelesen haben, habe ich mit nach Hause genommen, und ich dachte, ich ziehe jetzt hier einfach mal ein. Ich habe mir die nicht angeguckt. Ich ziehe jetzt einfach mal ein und lese mal einen vor. Was hältst du davon?
Ja, unbedingt.
Ich kann ja hier schneiden, Gott sei Dank.
Wenn für die gar nichts taugen. Nein, hau raus, gerne.
Also, erstmal ist das ein Zettel von der Beauftragter der Bundesregierung für Belang behinderter Menschen. Das finde ich schon mal sehr gut. Also, da scheint jemand gute Blöcke mit sich zu führen. Danke und Happy Birthday.
Das waren die Blöcke, die ich mitgebracht habe von meinen Eltern.
Ach so, oh, schade. Oh, naja, gut. Jetzt siehst du, jetzt wollte ich die Leute hier dafür loben.
Glaube ich zumindest, aber
das
ja.
Kann schon sein. Gut, also danke und Happy Birthday. Was ich mit euch verbinde, Highlight zum Wochenstag, Freude verlängern oder Trost finden, Exilatana Chatgruppe mit Best of Zitaten von euch. Ah, okay, gibt's eine. Mhm. Das ist ja interessant. Highlight, dass ihr jetzt zweimal in der Woche sendet. Ah, siehst du, das passt doch sehr gut hier rein.
Wahnsinn.
Danke, Lydia. Danke, Lydia, für diese tolle Nachricht. Ey, da gibt's eine Exilatana WhatsApp-Gruppe, die Zitate von uns rausholen.
Das ist
interessant.
Da gerne nochmal irgendwie einen bildlichen Nachweis. Das finde ich sehr interessant.
Ja, finde ich cool.
Finde ich cool. Ja, vielen lieben Dank. Ja, das wird uns ja immer wieder gespiegelt, auch in längeren Mails oder so, dass wir vor allen Dingen für Exil-HertanerInnen so eine Anlaufstelle sind und so eine Verbindung nach zu Hause. Und das ist natürlich total schön.
Ja, mega. Ich nehme noch einen. Also, wie stehen jetzt Stichworte drauf, was die Person anscheinend mit uns verbindet? Akte X-Theme, also du kannst dich erinnern an diese Einspieler, die ich mal irgendwann gemacht habe. Ich habe das nochmal rausgesucht. Das ist ja wirklich, also es war ja wirklich nicht mal gut. Und irgendwie hat das auch irgendwie unser Post-Production-Programm so halb verschluckt. Und weil ihr auch irgendwann krass angefangen habt zu lachen, hört man es auch gar nicht mehr so richtig bis zum Ende.
Ja, aber das macht es doch irgendwie aus, oder?
Es scheint im Kopf geblieben zu sein, ja, witzig. Und Windhorst, Bots auf Twitter. Ja, da schaut uns an Steven.
Da haben wir eine Recherche damals produziert, du.
Das war
ich glaube
so
wirklich,
geil.
Dass dann auch unser Podcast so das erste Medium war, wo das so aufgegriffen wurde, dass wir die ersten waren, die gesagt haben, Momentchen mal, da ist wirklich irgendwas ganz, ganz eigenartig und im Busch. Also
das war ja
wilde Zeiten. Grüße an, wie hieß sie, Jana Müller?
Ja, nee. Ja, Bauer. Bauer.
Jana Bauer, genau.
Ey, dieser Name wird im Hertha-Kontext oder zumindest bei uns, echt immer präsent sein. Ey, es ist
guck
so
mal
witzig.
Kurz, ich habe ja noch einen Twitter-Account.
Guck mal, was die heute so postet.
Ich glaube, die ist seit Jahren still, aber ich weiß nicht, ob es den Account vielleicht noch gibt. Ja, gibt es. Jana Bauer, guck mal, die folgt mir sogar. Oder er, wer weiß es. Letzter Post, 1. Januar 2023. Na Mensch, komisch. Es ist ganz, eine ganz, ganz wilde
Nummer. Und was war das für ein Post?
Ach, der, naja, die hat ja, das war der bestgeführteste Account, der deswegen auch nicht aufgeflogen ist. Ja. Das war ein, eine Abstimmung zu Böllerverbot für Silvester 23.
Wie dafür?
Ja, 79,5% auch.
Geil.
Es ist wirklich das komplett wirklich wild.
Krass, krasse Zeit. Und hier noch ein Zettel, da steht drauf, wo Aufstiegsbarometer? Das ist doch eine gute Frage. Wenn wir jetzt hier schon uns alle nicht so ganz einig sind, auch mit Marco und so, der ist ja auch eher positiv noch
gestimmt. Das müsste man jetzt eigentlich nochmal hervorholen, ne? Das war, dann, ja.
Ich hatte ja auch ein paar von euch da draußen, hatte ich auch getroffen im Rahmen vom, ich weiß, war das Kaiserslautern? Spiel irgendwann hatten wir uns getroffen mit ein paar aus der Community, da war auch Flixius dabei und da hatten wir auch nochmal kurz gequatscht und hatten gesagt, naja, jetzt müssen wir das Aufstiegsbarometer ja fast wieder rausholen, das war in dieser Siegesserie, ne? Da habe ich gesagt, ja, lass uns da mal quatschen, also why not? Why not?
Sorry, ich bin gerade Second Screen immer noch im Jana Bauer Account und du kannst ja Profile nach Wörtern durchsuchen,
ja.
Habe jetzt auch mal Gegenbauer eingegeben. Also das ist so geil. Jana war ja einfach angeblich eine, ne, ein Studi in Berlin und High Life und toll und plötzlich sowas wie Petition gegen Gegenbau unterzeichnet. Er sollte Mut zeigen und gehen. Meine heutige Laune ist eher so lala. Mein neuer Studijob stresst mich total und Gegenbauer ist immer noch Präsident.
Das ist so dumm.
Ist das krass? Oh, da saß einfach irgendein israelischer Spion hinten dran. Ich sag's dir.
Es ist so krass.
Es ist eine Alter. So wilde Welt gewesen damals. Oh Mann.
Aber
naja, echt. Sorry, ich hab den Tab jetzt zugemacht.
Nee, alles gut. Ich habe jetzt auch schon den Folgentitel. Was macht Jana Bauer eigentlich?
Oh, das ist schön, ne? Da wird Steven sofort reinschalten.
Auf jeden Fall.
Also, Steven hat ein paar Obsessionen. Zum einen, wie original italienische Gerichte zubereitet werden. Jana Bauer und ja, was eigentlich? Kochen ist schon so, damit verbinde ich ihn am meisten eigentlich.
Oh, aber jetzt an dich die Frage. Carbonara, geht das mit Sahne oder geht das nicht?
Oh, komm. Beantwort du doch erstmal.
Ja, ich sag, kann man, also ich mir schmeckt das auch mit Sahne. Ich esse es auch gerne mit Sahne. Ich weiß natürlich, dass es ohne Sahne OG ist und so, alles klar. Und es kann man, wenn es Leute wirklich frisch, und das ist halt die Krux an Carbonara, die muss halt arschfrisch sein. Die muss eigentlich aus der Pfanne, direkt auf den Teller und rein in den Mund. So, und da kannst du halt dir halt nicht irgendwie Zeit lassen. Aber ey, was schmeckt denn mit Sahne schlechter? Also jetzt mal ernsthaft.
Das ist erstmal eine sehr legitime Frage.
Letztens hat meine Frau Kartoffelbrei für unseren Sohn gemacht mit Sahne, weil wir keine Milch mehr hatten.
Ja, das ist am Ende auch wirklich Bums.
Und sie meinte, ich mache das jetzt nur noch mit Sahne.
Ich kann es komplett verstehen. Also ich kann es komplett verstehen. Du kannst Sahne auch, man kennt das ja, wenn man dann so eine Sahnepackung hat und die ist auch nicht ganz leer, die kippst du einfach mit ins nächste Essen, was du kochst.
Ja, es ist...
Komm, 100 Milliliter Sahne kann nicht schlimm sein. Attacke.
Es ist halt fett, ne?
Ja.
Ich finde, ist auch eklig, wenn dann die Carbonara so in Sahne schwimmt.
Ja, das ist richtig
ranzig.
Das geht
gar nicht.
Das geht gar nicht.
Nee.
Aber, die Frage zu beantworten, wenn es Leute machen wollen, okay. Ich finde es definitiv ohne besser. Kann auch sagen, meine Freundin Helen macht eine sehr gute Carbonara. Also da bin ich gesegnet.
Mit oder ohne?
Ohne.
Ohne.
Ohne. Und deswegen bin ich dahingehend auch einfach abgesichert, was das angeht. Ich muss gar nicht mit Sahne essen. Aber ja, ich bin da ja auch nicht so diehard wie vielleicht andere. Ich würde schon sagen, ohne ist schon besser, aber ja, mach doch. Mach doch. Ist doch okay.
Ich finde auch. Kann man, also wie gesagt, wenn es einem schmeckt. Ich verstehe ehrlicherweise nicht, wie dann manche italienischen Restaurants das dann so zubereiten,
genau,
mit Sahne.
Das wiederum würde ich als These in den Raum stellen. Wenn die Carbonara in einem italienischen Restaurant mit Sahne gemacht ist, ist es kein gutes Restaurant.
Ah, okay. Hm. Ja.
Also, sorry, ja, aber du musst ja wohl als Koch eine Carbonara hinbekommen ohne Sahne.
Ich verstehe es ja auch nicht. Vielleicht ist es da wirklich dieses Ding mit der Frische irgendwie. Obwohl, das muss ja da eigentlich auch...
Ich hoffe, dass das frisch gemacht
wird. Ja, nee, das meinte ich nicht.
wir machen morgens immer schon so ein Bottich Carbonara.
Ey, will ich nicht ausschließen.
Nee,
ich meine im Management, sodass auch alle ihr Essen gleichzeitig kriegen und so.
Ja.
So eine Carbonara dann auf dem Teller zu haben und zu warten, bis alle anderen irgendwie ihr Essen haben, ist natürlich auch nicht so geil.
Ja, also das verstehe ich, aber ja.
Fängst du immer schon an beim Essen, wenn die anderen noch nicht haben, oder wartest du ganz brav? Wie ist das so bei euch in der Familie oder unter Freunden? Wartet man da oder fängt man
an?
Meinst
du jetzt Restaurant oder zu Hause?
Ja, Restaurant, meine ich.
sodass.
Nee, also da, also in der Regel warte ich schon, außer die Person sagt explizit, fangt an. Da, weil so bin ich auch. Also wenn meins später kommt, sage ich immer, fangt an. So.
Da frage ich mich, wo ist es nicht so? Wo sagen dann Leute, nee, der wartet jetzt. Der wartet jetzt schön mit dem Essen, bis ich meins auch habe.
Es kommt ja auch voll auf das Essen an, aber ich finde, also ganz oft, wenn man im Restaurant ist, ist ja Wärme ein wichtiges Gut bei dem Essen.
Ja,
voll. So, und dann sollten die Leute doch essen, weil sonst ist doch scheiße. Also, was schmeckt denn dann noch?
Aber wer sieht das nicht so, ist die meine Frage.
Ja,
also, wer
also
sagt
ich glaube,
ja,
manchmal, also ich glaube, es ist halt dieses, man erwartet, dass die Person, die noch nicht hat, einmal explizit das Go gibt. So.
Ja, komisch, ne?
So
aber
mäßig, also, weißt du? Also, ist eine interessante soziale Frage.
Ist einfach so eine, ich glaube, es ist einfach eine Höflichkeitssache.
Ja. Also, ich fange, glaube ich, wenn ich so drüber nachdenke, nicht an, wenn die Person nicht explizit sagt, legt los.
In manchen Runden sage ich auch einfach, ich leg schon mal los, ne? Oder?
Sehr gut. Ja, das finde ich.
Wenn ich so richtig Hunger habe und weiß, ey, ihr habt jetzt da wieder so ein kompliziertes Gericht bestellt, das dauert jetzt wieder ewig.
Ja. Manchmal kriegt man ja auch so ein Signal vom Kellner, der sagt, erste Runde, zweite kommt sofort, dann kann man ja kurz warten, weil man weiß, alles klar, aber wenn da gar nichts kommt, dann
genau,
Attacke.
Genau. Gut, hast du noch was auf dem Herzen? Möchtest du noch was loswerden?
Boah. Ich will, dass der Winter vorbei ist.
Das wollte ich dich noch fragen. Wie bist du nur jetzt hier? Also wie, oder sagen wir mal so, wie ist denn in Greifswald die Lage?
Ich glaube,
es ist eine Katastrophe. Hier war ja zwei Tage Tram nicht.
Ja, ich krieg natürlich alles mit.
Also wirklich.
Voll krass. Also die Stadt wurde einmal einfach lahmgelegt. Aber ich sage auch, Deutschland ist nicht mehr Deutschland, weil Deutschland ist nicht mehr winterfest. Was ist denn das?
Ja, was ist, ich habe das.
Hast du früher, also ist vielleicht subjektive Wahrnehmung, weil man sich dafür damals nicht so interessiert hat als Kind und so, aber ist früher eine Oberleitung zugefroren?
Ja,
zu funktionieren.
Selbst sind da auch Oberleitungen zugefroren.
Aber gleich friert meine Oberleitung zu. Was ist das denn?
Aber ich habe irgendwo gehört, dass es, also, ne, da sind wir wieder, Leute, Klimawandel ist wirklich real. Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Es ist einfach so.
Da ist doch ja nicht wärmer.
Nee, aber das Ding ist wirklich, dass ich habe das irgendwo gehört, dass es einfach früher, so vor 20, 30 Jahren, einfach viel, viel mehr Schneetage im Jahr gab in Deutschland.
Nicht also, so zugefroren.
Heutzutage haben wir halt wie viele Schneetage, also jetzt wirklich mal im Durchschnitt. Ich meine, dieses Jahr ist ja wirklich außergewöhnlich, dass wir so viel weißen Schnee oder Eis sehen. Das ist ja,
finde ich schön, dass du als Berliner extra erwähnst, weißer Schnee, nicht der gelbe, sondern
ja.
Braun.
Aber es war halt einfach früher auch so, dass da einfach, da war man einfach mehr drauf eingestellt, weil es einfach wirklich viel öfter vorgekommen
das
ist, weil man damit rechnen konnte.
Also, um die Frage nochmal zu beantworten, ich glaube, dass, also oft habe ich das Gefühl, dass Greifswald und Berlin sich von der Wetterlage her einfach nicht viel nehmen. Ist halt so Nordosten, also es ist oft sehr vergleichbar. Das Schöne ist hier ja, dass man einfach aufgrund der kurzen Wege nicht so ÖPNV-abhängig ist. Also deswegen spürt das die Stadt nicht so sehr. Das einzig Positive aktuell ist, aber das ist ja auch nur eine Zeitverschiebungsfrage, eigentlich ist gerade, wird ja die komplette Straße vor meiner Wohnung neu gemacht.
Ja.
Und ich hier, also Erdgeschoss, Büro an der Straße, toll. Aber jetzt ist gerade seit Wochen ja so zugefroren, dass einfach, die können nicht arbeiten. So, können nicht arbeiten.
Ja. Jackpot.
Ja, wir müssen sie halt, also macht sich ja nicht von allein, schieben sie hinten dran. Aber deswegen ist gerade ganz angenehm. Nee, also ich hasse den Winter ja. Also ich bin ja einfach, ich hasse den Winter. Ja, gib mir irgendwie drei Tage Schnee während Weihnachten, besinnlich, hihaho, ist schön, aber abseits der kindlichen Verklärung ist doch Winter nur Kacke. Du musst die ganze Zeit laufen wie ein Pinguin. Es ist nur dunkel. Es ist arschkalt. Dafür ist es in den Läden und so weiter dann wieder viel zu warm. So, also ich hasse den Winter. Es macht mir wirklich keinen Spaß. Bin noch durchaus, also etwas ernsteres Thema. Ich bin durchaus für Winterdepressionen durchaus zu haben. So, also da ist meine Laune wirklich einfach. Da muss ich muss sehr viel mehr dran arbeiten. Ich muss einfach mental an meiner Gesundheit mehr arbeiten im Winter, muss mehr mich aufraffen, weil sonst ist mein Standard nicht 0, sondern -7. So, aber alles ist alles gut gerade. Ne? Ich habe ja mittlerweile Tools an der Hand und so, aber merke ich einfach, dass es mich mehr auslaugt, für eine bessere Laune zu sorgen im Winter. Deswegen, ja, also ich bin insofern froh. Ich habe ja mir den Januar frei, also ich habe nicht frei. Ich mache den Podcast und ich schreibe Artikel und so, aber ich bin diesen Monat nicht nach Berlin gefahren, weil ich ja jetzt gerade so in der relativ finalen Phase meines Fernstudiums stecke und ich musste jetzt nach dieser ganzen Winter-Weihnachtszeit, wo man ja viel bei Family ist und so und nichts geschafft bekommt, ich brauchte jetzt mal einen Monat Fokus.
Mhm.
So. Und deswegen bin ich diesen Monat nicht gependelt und das hat es natürlich
deutlich angenehmer gemacht, mit diesem Monat also umzugehen, weil man nicht ständig in irgendeinem RE sitzt, der nicht fährt oder so. Ja. Wie geht's denn dir mit diesem Monat?
Ey, ich finde es ist ja eine Katastrophe. Ich bin ja in der glücklichen Situation, dass ich auch Homeoffice machen kann, weil ich normalerweise fahre ich jetzt, das habe ich jetzt auch zum neuen Jahr umgestellt, ich bin jetzt eigentlich immer montags bis mittwochs im Office, weil mir das einfach gut tut, der zwischenmenschliche Kontakt, und es macht einfach mehr Bock, irgendwie einen Fokus zu haben und so. Aber das, es war einfach nicht möglich. Fahrrad habe ich, ehrlich, hatte ich keinen Bock drauf, weil das ist einfach nur eine Zitterpartie dahin und einfach alles überdreckig und übernass, und mein Fahrrad sah nach der Schneeschlacht letztens, da bin ich auch gefahren, aber das sah danach aus wie Scheiße und meine ganze Kette ist jetzt verrostet und so, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Na, ich habe die dann jetzt geölt und so, hier geht jetzt alles wieder, aber da habe ich jetzt nicht nochmal Bock drauf gehabt.
Ja.
Und dann, ja, ich kam einfach nicht zur Arbeit, Straßenbahn ist ja nicht gefahren, ich hätte laufen müssen, so, oder Auto, und Auto habe ich nicht eingesehen. Deswegen war ich im Homeoffice, aber auch, ach man, der Winter auch im Allgemeinen ist einfach auch mit Kind, ich sag dir, ey, das ist so kacke, einfach anziehen, meine Fresse, ey.
Ja, dieser
das dauert alles so lang und es ist so
Ich hab ja ein Praktikum im Kindergarten gemacht und durfte das dann für 30 kleine Menschen machen, ich kenne das.
Alter, es ist toll. So nervig. Mhm. Und ja, also der Sommer ist einfach so viel geiler, zieh dir deine Schlappen an und rausgeht, so.
Ja, das ja, ist voll.
Einfach viel besser.
Berlin ist auch einfach so ein, wir haben es auch im letzten Podcast erwähnt, ja. Berlin ist im Winter so eine deprimierende Stadt.
Absolute Zustimmung.
Hilfe.
Ja, es ist wirklich einfach nur schlimm. Gut, also mit diesen positiven Gefühlen.
Gibt es etwas, worauf du dich in den nächsten ein, zwei Wochen freust, auf das Konzert, worauf
also
du
bist? Positiv muss man ja mal hervorheben, mein Zug aus Karlsruhe war pünktlich, der war eine Minute früher.
Nein,
das hatte ich aber auch.
Ich bin ja vor Weihnachtszeit immer im Bergischen Land bei den Eltern meiner Freundin und fahre dann immer von Köln nach Berlin so Richtung, weiß nicht, 21., 22. Dezember. Und da könnte man ja alles erwarten, aber ich bin einfach 10 Minuten zu früh in Spandau angekommen.
Crazy. Das ist ja absurd.
Ja.
Ja, worauf freue ich mich? Ach, ich freue mich auf vieles jetzt. Im Februar sind halt viel Geburtstage, so in der Family und so. Da ist man viel da unterwegs. Ja, und das wird, glaube ich, ganz nett. Und ich habe auch Bock auf das Pokalspiel gegen Freiburg.
Sehe ich euch alle mal wieder. Ist auch schön.
Ja, das wird, glaube ich, ganz cool. Also da habe ich irgendwie Lust und Laune drauf.
Mhm.
Genau.
Gut.
Schön, schön war's. Danke, dass du bei mir da mit dabei warst, Marc.
Ja, sehr gerne. Ich habe das als doppelte Gelegenheit gesehen. Einmal aushelfen, einmal mit dir quatschen, ist doch schön. Ja,
ist doch mega. Sehr gut. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, gehabt euch alle wohl da draußen. Viel Spaß im Stadion. Ich werde es nicht schaffen, leider hinzugehen. Aber ja, es ist halt, wie es ist. Wäre gern da, wenn wir die 3-0 wegzimmern. Aber mal gucken. Nee, also gehabt euch wohl, viel Spaß. Ihr hört Marc am Montag wieder und mich dann am Donnerstag mit Toni und Alex. Und bis dahin, danke Marc, bleib gesund und hau he.
Hau he.